Wir kommen jetzt in die Fragerunde. Ich muss einfach ein Stück an Sie appellieren. Wir haben jetzt 26 Fragen vorliegen. Wir müssen uns zeitlich etwas einschränken, weil wir um 13 Uhr mit dem anderen Teil der Anhörung zum Thema Kultur beginnen. Ich will aber sicherstellen, dass jede Frage auch zum Zuge kommt. Und deswegen bitte ich Sie einfach, Ihre Fragen kurz und prägnant zu formulieren und auch die Fragen vielleicht, die Antworten vielleicht ebenfalls. Ich glaube, dass wir dazu alle in der Lage sind. Ich werde jetzt die Runden etwas vergrößern und werde 8 Fragen in einer Runde zulassen, um das vielleicht auch dadurch zeitlich etwas besser zu gestalten. Es beginnt nun der Kollege Grübel für die CDU-CSU-Fraktion. Bitte schön.
Ja, meine Frage richte ich an Frau Verhülstung und Herrn Dr. Bierlein. Rechnen Sie mit positiven Auswirkungen einer Verlagerung des Heimrechts auf die Länder für die Heimbewohnerinnen und Heimbewohner, zum Beispiel vor dem Hintergrund, dass die Länder näher an der Heimaufsicht sind, oder befürchten Sie negative Auswirkungen, weil Ihnen konkrete Anhaltspunkte vorliegen, dass die Länder das Qualitätsniveau absenken wollen? Sie, Frau Verhülstung, hatten ja ein Beispiel genannt, ein konkretes Beispiel, die Fachkraftquote. Haben Sie da weitere konkrete Anhaltspunkte?
Vielen Dank, Herr Kollege Grübel. Jetzt fragt Frau Senatorin Schnieber-Jastram für das Land Hamburg.
Ja, Herr Vorsitzender, ich habe eine Frage an Herrn Professor Münder, und es geht in dem Fall um das Jugendhilferecht. Sie plädieren ja nachhaltig für den Erhalt der Zweigliedrigkeit des Jugendamtes und begründen das nicht nur historisch. Wenn man sich das in der Realität im Alltag betrachtet, dann finde ich immer, dass es auch einige Verformungen gibt, die sich immer darin ausdrücken, dass die Vertreter auch der Jugendwohlfahrtsverbände in diesen Ausschüssen sitzen und natürlicherweise auch für ihre eigenen Interessen stimmen. Ich will diese Kritik überhaupt nicht äußern, nur mit der Zielrichtung, die Zweigliedrigkeit abschaffen zu wollen, sondern mit der Zielrichtung, den Geist dieser Zweigliedrigkeit in der Ausgestaltung der Jugendhilfeausschüsse stärker zum Tragen zu bringen. Und vor dem Hintergrund möchte ich Sie fragen, ob Sie uns Hinweise geben können, in welcher Weise man gegebenenfalls durch weitere Änderungen gegenüber denen, die Sie in Ziffer 3.3 Ihrer Stellungnahme zu den Artikeln 84 und 125b vorschlagen, das bürgerschaftliche Engagement in den Jugendhilfeausschüssen verstärkt werden kann und dieser Lobbyismus, der es ja oftmals erschwert, auch neue Projekte anzustoßen, wie der eingeschränkt werden kann.
Vielen Dank. Jetzt Fragestellerin Frau Laurisch für die FDP-Fraktion.
Ja, ich habe an Herrn Professor Klee die Frage. Wenn die Übertragung des Heimrechts in Länderkompetenz stattfinden würde, wie sie ja beabsichtigt ist, welche Auswirkungen, welche bürokratischen Auswirkungen würde das gerade unter dem Aspekt haben, dass hier ja viele bundesweit aktive Träger betroffen wären und 16 Bundesländer dann entsprechende Strukturen aufbauen könnten? Sehen Sie da konkrete Probleme?
Vielen Dank. Jetzt Frau Ministerin Ziegler für das Land Brandenburg. Wenn Sie das Mikrofon einschalten, ist besser.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Professor Igel und Professor Klee. Sie haben ja in Ihren Stellungnahmen ausführlich zu der Notwendigkeit einer Reform des Heimgesetzes und einer Reform des Schutzes von Menschen in pflegerischen Einrichtungen insgesamt dargelegt. Die Antwort auf die Frage der Föderalisierung, und um nur die geht es ja heute, ist dabei etwas undeutlich geworden. Und deshalb die Frage an Sie beide: Ist eine Reform der von Ihnen dargelegten Richtung überhaupt noch möglich, wenn die Gesetzgebungszuständigkeit für das Heimrecht bei den Ländern liegt? Oder anders gefragt, kann ein wirksames Zusammenspiel der Qualitätssicherung durch Verbraucherschutzrecht, Pflegeversicherungsrecht und Ordnungsrecht organisiert werden, wenn unterschiedliche Gesetzgebungskompetenzen bestehen? Vielen Dank.
Vielen Dank. Jetzt Frau Kollegin Ruprecht für die SPD-Fraktion.
Gern an Herrn Professor Münder und an Herrn Dr. Meisen richten. Und zwar, wir haben ja bisher im bestehenden Kinder- und Jugendhilfegesetz schon Ländervorbehalte drin. Das heißt, Länder haben eigene Gestaltungsmöglichkeiten. Und Wir haben jetzt eine Reform vor im Artikel 84, der genau sich eben auf die Länder auswirkt. Für mich ist die Frage, wie haben bisher die Länder diese 10 Vorbehalte genutzt und wenn ja, wie positiv haben sie es genutzt? Und wäre das jetzt mit einem weiteren Öffnen der Gestaltungsmöglichkeit durch den Artikel 84 so, dass wir sagen, es ist wirklich im Sinne von Kindern und Jugendlichen und deren Erziehungsberechtigten und die wäre eine Veränderung, wie sie eben jetzt von Herrn Professor Wabnitz vorgeschlagen wurde, ein Heilungsversuch, dem man zustimmen kann, indem man dies ergänzt, oder haben Sie einen anderen Vorschlag zum Heilen dieser Erweiterungskompetenz der Länder als Vorschlag für uns? Danke.
Vielen Dank. Jetzt Herr Dr. Schön für das Land Bayern.
Ich habe zwei Fragen. Zunächst eine Frage an Herrn Professor Pitschers und eine Frage an Herrn Bierlein. Nachdem wir hier durch eine Reihe von Sachverständigen gehört haben, dass der bundesrechtliche Zustand fast ein paradiesischer ist und alles das, was in Landeskompetenz erfolgen könnte, demgegenüber eher ein Blick in die Hölle gleicht, habe ich folgende Frage an Herrn Professor Pitschers. Welche nach dem Artikel 84, den Sie zitiert haben, welche Verfahrensregelungen sind eigentlich künftig für den Bundesgesetzgeber nicht mehr bundeseinheitlich durchsetzbar? Denn wenn ich das richtig sehe, ist es an dieser Stelle überhaupt keine Veränderung der Rechtslage, wenn denn der Bund dieses will, einheitlich durchsetzen, sondern lediglich, wenn er es für veränderungs- und variationsfähig hält, besteht die Möglichkeit, dass die Länder davon dann auch eine gesetzlich Gebrauch machen können. Zweite Frage an Herrn Bierlein. Sie sind ja Vertreter einer Einrichtung, eines Trägers in unserem Lande. Haben Sie eigentlich die hier viel geäußerte Angst vor der Verantwortungslosigkeit in den Landesparlamenten, dass dort geradezu ein Desorganisationswille sich breit macht, wenn man die Möglichkeit hat, auf Verfahrensrecht und auf Behördenorganisation zuzugreifen?
Vielen Dank, Herr Dr. Schön. Jetzt Frau Kollegin Golze für die Fraktion Die Linke.
Ich möchte eine Frage stellen an Professor Münder und an Professor Wabnitz. Zunächst Professor Münder, Sie haben in Ihrer hier vorliegenden Stellungnahme eine, wie ich finde, sehr beunruhigende Diagnose zu den Auswirkungen des neuen Artikels 72 Grundgesetz gestellt. Verstehe ich Ihre Stellungnahme richtig, wenn ich sage, dass spätestens nach einer irgendwann ja fälligen Änderung des oder Fortentwicklung im positiven Sinne des SGB VIII genau dieses achte Buch, Sozialgesetzbuch, den Schutz von Artikel 125a Absatz 2 Grundgesetzentwurf verlöre und dann letztendlich dieselbe Wirkung eintreten könnte, wie im Fall einer Herausnahme der Kinder- und Jugendhilfe aus der konkurrierenden Gesetzgebung nach Artikel 74, wie sie ja im Jahr 2004 schon einmal geplant war? Und an Professor Wabnitz möchte ich fragen, ich habe den Eindruck, zumindest bei den vorliegenden Stellungnahmen und auch die Stellungnahme der Kinderkommission des Deutschen Bundestages hat ja auf den Artikel 84 Grundgesetz verwiesen, dass wir hier uns relativ einig sind in den Auswirkungen, die diese Änderung hier bringen könnte. Müssen wir in diesem Zusammenhang mit dem Artikel 84 Grundgesetzentwurf, wenn er denn so beschlossen wird, damit rechnen, dass das SGB VIII spätestens 2010 gerade in den Bereichen, wo Kinder- und Jugendhilfe bei Ländern und Kommunen Kosten verursacht, zum Gegenstand einer schleichenden Aushöhlung wird? Vielen Dank.
Vielen Dank. Jetzt abschließend in dieser Runde Herr Kollege Dörflinger für die CDU-CSU-Fraktion.
Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Alle Experten haben, wenn ich das richtig gehört habe, mit unterschiedlicher persönlicher Wertung gesagt, dass es im Bereich von Jugendämtern und Jugendhilfeausschüssen möglicherweise zu inhaltlichen und strukturellen Folgen kommen könnte. Ich sage das mal sehr neutral. Ich frage Herrn Professor Wabnitz und Herrn Professor Pitschers, welche Auswirkungen hätten die genannten organisatorischen oder strukturellen Folgen bei Jugendämtern und Jugendhilfeausschüssen für die inhaltliche Umsetzung dessen, was in einem Kinder- und Jugendhilfegesetz des Bundes steht, a. b. für Rechtsansprüche, die sich aus dem KJRG ergeben, c.
Wie sieht eigentlich der Beitrag zu einer modernen, effektiveren, effizienteren Verwaltung aus, auch im Sinne von Bürokratieabbau, wenn für ein Gesetz des Bundes auf der kommunalen Ebene anschließend nicht mehr ein Amt, nämlich das Jugendamt, sondern möglicherweise 4, 5 oder 6 oder noch mehr Ämter zuständig sind? Und letzte Frage an die beiden Herren. Wie ist vor diesem Hintergrund ein Vorschlag zu beurteilen, der in den nicht angeforderten Stellungnahmen zum Ausdruck kommt, der folgenden Inhalt hat, um klarzustellen, wie der Artikel 84 zukünftig gefasst werden soll, wird dort der Vorschlag unterbreitet, in Artikel 84 Absatz 1 dem Satz 2 einen Halbsatz anzufügen, der heißt, soweit das Gesetz hierdurch in seinem Wesen nicht verändert wird. Wie beurteilen Sie einen solchen Vorschlag?
Vielen Dank. Meine Damen und Herren, damit kommen wir in die Antwortrunde. Und es beginnt Herr Dr. Bierlein auf die Fragen der Kollegen Grübel und von Herrn Dr. Schön. Bitte schön.
Ja, ich möchte dazu Folgendes sagen, ob es konkrete Anhaltspunkte gibt zur Absenkung der Qualität. Ich habe die konkret nicht. Allerdings muss man auf eins besonders achten, das ist die Fachkraftquote. Hier werden wir besonders wachsam sein. Das Zweite ist, ob wir Angst vor Desorganisation haben. Zunächst sind wir selber, denke ich, gut organisiert und wir als Träger. Allerdings ist das Bestehende schon jetzt ein Ort von Desorganisation, wenn ich an die nicht koordinierten Begehungen, Heimaufsicht, MDK denke. Also hier ist noch ein gewaltiger Bedarf zur Organisation und ich kann das jetzt natürlich nur als bayerischer Vertreter sagen und wir haben nur unsere Einrichtungen in Bayern, sagen, dass wir hier diesen Zustand fordern, wesentlich zu verbessern.
Soweit. Das war die Antwort. Vielen Dank. Jetzt Herr Professor Dr. Igel auf die Fragen der Ministerin Ziegler-Brandenburg. Bitte schön.
Ja, ich bin um Einschätzungen gebeten worden. Das ist natürlich für den Juristen immer ein bisschen schwierig. Ich sage Ihnen die Grundlagen zunächst meiner Einschätzung, ob eine Reform, die notwendige Reform des Heimgesetzes auch dann noch möglich ist, wenn das föderalisiert worden ist. Die Grundlagen meiner Einschätzung sind erstens, ich kenne keine Initiativen der Länder aus der vergangenen Zeit, auch keine Bundesratsinitiativen, die auf eine Reform des Heimgesetzes hingezielt hätten. Auf eine qualitative Reform des Heimgesetzes hingezielt hätten. Zweitens, weitere Einschätzungsgrundlage. Wir kennen Initiativen der Länder zur Verschlechterung der Qualität in Einrichtungen. Sprich, die Initiative Baden-Württembergs zur Absenkung der Fachkraftquote können Sie heute im Tagesspiegel nachlesen. Und die Initiativen aus Bayern. Es tut mir leid, dass ich auf Bayern als Bayer ab und zu da ein bisschen negativ hinweisen muss, aber sind ja nun selbst daran schuld. Das kommunale Entlastungsgesetz und so weiter war ja auch ein sehr starker Fingerzeig, wie das künftig dort aussehen soll. Das sind meine Einschätzungsgrundlagen, meine Damen und Herren. Und weiter will ich nicht spekulieren. Ich schließe daraus nur, dass die Länder bisher nicht an einer qualitätsorientierten und an einer verbraucherschutzorientierten Reform ein Interesse oder ein spürbares Interesse gezeigt hätten. Erstens. Zweitens. Lassen Sie mich bitte etwas zur Entbürokratisierung sagen. Ich habe eine neue Definition der Entbürokratisierung seitens des Herrn Kunz gefunden. 16 neue Regelungen, gesetzliche Regelungen auf der Landesebene sollen ein wesentlicher Beitrag zur Entbürokratisierung sein. Ich habe das bisher immer anders verstanden. Ich habe für das zuständige Bundesministerium mit anderen zusammen gerade ein Gutachten zur Entbürokratisierung in diesem Bereich angelegt und wir waren sehr bemüht, Vorschriften abzuschaffen. Das wird sehr viel Mühe machen, das weiß ich. Das zuständige Ministerium ist selbst bemüht, Vorschriften abzuschaffen. Da gibt es ein schönes Papier, da kann man sagen, es ist vielleicht nicht weitreichend genug, aber ganz egal, es gibt eine bundesrechtliche Vorlage zur Entschlackung des Heimgesetzes und zur Koordinierung, zur besseren Koordinierung mit dem Pflegeversicherungsrecht. Und nochmal Bundesebene, meine Damen und Herren, runder Tisch Pflege, Qualität. Die Charta der Rechte, Hilfe und Pflege bedürftiger Menschen ist auf dieser Bundesebene, wenn das auch kein Gesetz oder Verordnung ist, aber auf dieser Bundesebene entstanden. Es waren die Bundesministerien, die dieses initiiert haben. Und die Entbürokratisierungsinitiativen sind ebenfalls im Rundentisch Pflege diskutiert worden. Und es liegt ein vernünftiges Papier vor. Und wir haben uns im Bereich der ambulanten und stationären Pflege im Rahmen des Rundentisches Pflege gekümmert und dort versucht, Best-Practice-Beispiele etc. auf Bundesebene zu finden. Also es gibt auch gerade im Qualitätsbereich und Verbraucherschutzbereich diese Notwendigkeit, das auf Bundesebene zu haben. Das sind meine Einschätzungen, bitte keine Spekulationen, sondern Einschätzungen auf Daten aus der Vergangenheit. Jeder, der andere Einschätzungen hat, solle bitte sagen, auf welche Grundlagen fußt er, lässt er seine Einschätzungen fußen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Jetzt Herr Professor Klee auf die Fragen der Kollegin Laurisch und von Frau Ministerin Ziegler.
Ja, ich kann hier natürlich anschließen an das, was Kollege Igel ausgeführt hat. Ist es zu befürchten, wenn das Heimrecht in die Länderkompetenz übertragen wird mit all den von mir schon angedeuteten Problemen der Bestimmung dessen, was alles Heimrecht ist und sein soll, dass wir hier, eine Versechzehnfachung von Verwaltungsregelung finden. Und wir haben heute schon auf der landesrechtlichen Ebene eine ganz erhebliche Vielfalt von Regelungen. Denken Sie nur an die Gesetze über den öffentlichen Gesundheitsdienst, die auch für Einrichtungen und Dienste gelten. Denken Sie an das sehr unterschiedlich ausgestaltete Berufsrecht. Denken Sie an die Landespflegegesetze, die jetzt schon eine hohe Unterschiedlichkeit in den Ländern provozieren. Die Rahmenverträge sowohl mit den Sozialhilfeträgern als auch mit der Pflegeversicherung, mit den Pflegekassen tun das Ihre dazu. Insofern haben wir heute schon für diejenigen, die auf Landesebene tätig sind, die Notwendigkeit, sich mit sehr unterschiedlichen Rahmenbedingungen auseinanderzusetzen. Und das würde gegebenenfalls halt nochmal verschärft werden dadurch, dass das Heimrecht hier in alleinige Länderkompetenz gerät. Ich halte es für ausgesprochen wichtig, dass die Länder ihren Beitrag dazu leisten, zur Entbürokratisierung auf der Landesebene, indem hier wesentlich besser als bislang diese unterschiedlichen Regelungsbereiche für die Einrichtungen und Dienste aufeinander bezogen werden. Das ist nicht sehr gut gelungen und Sie können die Einrichtungsträger fragen, sie werden mit höchst unterschiedlichen Erwartungen, ob Brandschutz oder sonst etwas konfrontiert, die kaum kompatibel sind. Und es kommt hinzu, und das halte ich für eine ganz gewichtige Befürchtung, die Auslegung des materiellen Rechtes ist heute schon höchst different, zum Teil von subalterner Heimaufsichtsbehörde zur nächsten. Sie haben keine einheitliche Rechtsauslegung im Bereich des Heimrechts. Ob das nun für Wohngruppen gilt, da versucht man über den Deutschen Verein und andere Gremien immerhin noch eine gewisse Vereinheitlichung. Es gelingt aber kaum, dieses wirklich zu einer auch innovationsförderlichen und Rahmenbedingungen sichernden Art und Weise zusammenzuführen. Und diese Auslegung unbestimmter Rechtsbegriffe, wie zum Beispiel, was ist denn bitte schön ein Heim, diese Auslegung, die würde möglicherweise eben noch einmal sich diversifizieren. Und das spricht überhaupt nicht für eine verantwortliche Weiterentwicklung von Einrichtungen und Diensten. Insofern würde ich eben weiterhin dafür plädieren, dass der Bund seine Kompetenz, die ihm dort erhalten bleiben sollte, im Bereich der öffentlichen Fürsorge im Sinne einer Rahmenkompetenz nutzt. Das ist ja die Frage, was der Bund da macht. Er muss ja nicht ins Detail gehen. Er kann sich auf rahmenrechtliche Vorgaben beschränken, auch wenn eine Rahmenkompetenz ja so nicht mehr vorhanden ist, verfassungsrechtlich. Aber er kann dieses in diesem Sinne nutzen und das bitteschön mit einem Impuls, der der Weiterentwicklung dient, des Einrichtung- und Diensterechtes und bitte eben auch nicht bei dem veralteten Begriff des Heimes verbleibt. Ich weiß gar nicht, was man damit eigentlich auch für ein Signal setzt. Das halte ich für absolut falsch. Darum fand ich, also wenn Sie antiquierte Gesetze oder Vorstellungen von Versorgung ins Gesetz aufnehmen wollen, können Sie das gerne tun, indem Sie das Heimrecht dort als Heimrecht titulieren und dann auch festschreiben, obwohl wir gerade dabei sind, in allen Bereichen uns von einer solchen institutionellen Orientierung zu lösen. Also insofern wäre das gerade nicht irgendwie fortschrittsorientiert, sondern das wäre sehr rückwärtsgewandt. Und denken Sie nur an das Image von Heim in der Bevölkerung. Da tun Sie, denke ich, der ganzen Landschaft nichts Gutes. Zu der Frage von Frau Ministerin Ziegler, der Föderalisierung und der wirksamen Gestaltung von Qualitätssicherung und Verbraucherschutz. Also ich halte es auch für ganz, ganz wichtig, dass wir den Sachverstand und die Wissensbestände, Frau Holzong, Sie haben darauf hingewiesen, auf die DNKP-Standards, auf die nationalen Pflegestandards, auf die Qualitätsniveaus der Bundeskonferenz Qualitätssicherung, dass wir diese Wissensbestände, die wir hier auf der Bundesebene inzwischen aggregieren, dass wir sie sicherer und erwartbar machen und dass wir nicht auf solche Krücken wie eine Fachkraftquote zurückgreifen müssen, die fachlich ja auch herzlich schlecht zu begründen ist im Übrigen und die auch höchst unterschiedlich ausgelegt wird. Die einen sagen, das sind nur Pflegefachkräfte und die anderen sagen, das sind möglicherweise ganz viele andere auch noch dazu. Und insofern brauchen wir für den Bereich der Qualitätssicherung und des Verbraucherschutzes, der ja vor allen Dingen zivilrechtlich auszugestalten ist und nicht übernommen und überformt werden darf durch Ordnungsrecht, auch nicht bitteschön durch Sozialrecht. Verbraucherschutz ist zunächst mal Zivilrecht und nicht sozialrechtliche Connex gewissermaßen. Und so würde ich eben hier auch sehr dafür plädieren, dass die Qualitätssicherung auf der Bundesebene einen Rahmen, einen rechtlichen Rahmen weiterhin findet, der auch der Adaption von State-of-the-Art-Regelungen sicherstellt und das nicht zu sehr föderalen Interpretationsversuchen gewissermaßen einer mecklenburg-vorpommerschen Vorstellung von Pflegequalität überantwortet. Das halte ich für unverantwortlich. Und die Gefahr besteht, gerade angesichts dessen, was Herr Igel eben auch zitiert hat, dass man hier auf Landesebene offenbar daran interessiert ist, bestimmte Standards auch abzusenken. Vielen Dank.
Vielen Dank. Jetzt Herr Dr. Meisen auf die Frage der Kollegin Rupprecht.
Ja, Frau Rupprecht, Sie haben nach den Öffnungsklauseln gefragt, die wir im Bundesrecht jetzt schon haben, und gefragt, wie die Länder von diesen Öffnungsklauseln Gebrauch gemacht haben und welche Folgen denn eine Komplettöffnung in dem Bereich bedeuten würde. Ja, man kann es unterschiedlich sehen. Ja. Teilweise haben Sie sehr offensiv Gebrauch gemacht von diesen Öffnungsklauseln im Bereich der Kindertagesbetreuung. Da gibt es Gesetze und die waren in vielen Ländern bis vor kurzem sehr wortreich, sehr paragraphenreich, aber vergleichbar mit Sonntagsreden. Nicht sehr verbindlich, haben die Situation der Familien nicht wirklich verbessert. Und das hat sich jetzt verbessert durch eine bundesrechtliche Konkretisierung und Anstoß. Und es ist einige Bewegung in die Länder gekommen, hier auch von ihren breiten Gestaltungsmöglichkeiten so Gebrauch zu machen, dass es bei den Menschen auch ankommt und die Familien da tatsächliche Vorteile haben. Ja, das ist sehr positiv, aber da hat es den Anstoß des Bundes offensichtlich gebraucht. Aber hier haben wir schon immer breit Gebrauch gemacht. Ja. Es gibt andere Bereiche und ansonsten nehmen Sie von den Öffnungsklauseln nur sehr defensiv. Ja. Machen Sie nur sehr defensiv Gebrauch. Die Möglichkeiten sind breit. Herr Pietschers hat eine erwähnt, vorhin das Kinderbüro. Die Länder könnten problemlos Kinderbüros einrichten. Jetzt schon. Es gab auch Diskussionen. Nie hat jemand gesagt, dass die Kinderbüros, dass denen irgendwas entgegenstünde, aus rechtlicher Sicht, die Diskussion, die es in einigen Ländern dort vor ein paar Jahren gab. Ja, die könnten die einrichten, die Kinderbüros. Was meinen Sie, warum Sie das nicht tun? Kinderbüros kosten Geld, ist doch klar. Das sind neue Angebote, neue Leistungen. Und momentan ist kein Geld zu verteilen zusätzlich. Und dann kann man überlegen, wie man es sinnvoll einsetzt. Und es ist einfach nicht da. Das darf man auch nicht zum Vorwurf machen, dass keine Kinderbüros eingerichtet werden. Aber man muss die Realitäten akzeptieren. Ja? Und wenn wir dann hinschauen bei den Öffnungsklauseln, die Organisationsfreiheit der Kommunen ist sehr breit. Sehr breit. Und ich finde, das ist auch gut so. Ja, die örtlichen Verhältnisse können gut berücksichtigt werden. Nach dem Bundesrecht ermöglicht die örtlichen Verhältnisse wirklich so zu berücksichtigen, wie man es vor Ort braucht. Das wird nicht immer optimal genutzt. Manchmal wird man sich wünschen, dass das etwas verantwortungsvoller geschieht. Aber trotzdem, diese Öffnung ist wichtig und gut. Und das passiert auch. Das wird genutzt vor Ort. Aber gut ist auch, dass die Organisationsfreiheit an manchen Punkten nicht da ist. So wie zum Beispiel beim Datenschutz. Der muss gesichert werden, bundeseinheitlich. Und für Vertraulichkeit in der Jugendhilfe, da kann man nicht vor Ort mal überlegen, das machen wir so oder so oder in den Ländern. Das muss bundeseinheitlich bleiben. Und ich denke, das Ausmaß des Ganzen ist viel breiter als das, was wir hier diskutieren. Das ist eine Änderung des Grundgesetzes. Und das wird sich nicht in den nächsten 5 Jahren, was haben die Länder jetzt vor, was meinen sie in den nächsten Jahren? Vielleicht haben sie jetzt gar nichts vor, aber in 20 Jahren, in 30 Jahren, das wird sich auseinanderentwickeln. Das ist eine sehr lange Entwicklung. Und das Diffundieren von Strukturen im Sozialbereich. Schauen Sie nur ins Ausland. Dort, wo Sie sie haben, ja, haben Sie sich mühsam erarbeitet und endlich haben Sie und sind Sie uns auch teilweise weit voraus. Dort, wo Sie sie nicht haben, jammern Sie, dass Sie das nicht haben und haben Sie ganz große Qualitätsprobleme. Ja, wenn wir das nicht hinkriegen, dann und das nicht beibehalten, dann haben wir einen Nachteil und vielleicht nicht nächstes Jahr, sicherlich nicht nächstes Jahr schon, sondern auch nicht in 5 Jahren vielleicht, aber mit den Jahren kommt das. Gilt die nächsten 50 Jahre, vielleicht länger. Und vielleicht noch eins, den Knackpunkt, der ist jedoch woanders. Die Länder haben einen Kostendruck. Die müssen alles bezahlen, was der Bund hier regelt. Die haben den Kostendruck. Und jetzt kriegen sie wenigstens ein Instrumentarium an der Hand, an der Kostenschraube was zu machen. Sie kriegen ein Instrumentarium, die Verfahrens- und Behördenbestimmungen. Ich habe doch Verständnis, dass Sie dann dort auch versuchen anzusetzen, um Ihrem Kostendruck irgendwo Herr zu werden. Aber das bringt doch nichts Positives für die Menschen. Was wir brauchen, ist eine Reform der Finanzverfassung hier, dass der Bund in eine finanzielle Verantwortung in dem Bereich geht und nicht die Finanzierung immer den Ländern und Kommunen überlässt und sie auch noch gar keine Mitbestimmung in irgendeinem Rechtsbereichen hat. Also ich denke, die Lösung ist hier nur über die Finanzverfassung möglich, alles andere ist unproduktiv.
Vielen Dank. Jetzt Herr Professor Dr. Münde auf die Frage der Senatorin Schnieber-Jastram und der Kollegen Golz und Ruprecht.
Ja, vielen Dank. Ich will in der Reihenfolge den drei Damen antworten. Zunächst zur Senatorin Frau Schnieder-Jastram. Sie sind ja mit Ihrer hanseatischen Deputationsverfassung in besonderer Weise davon betroffen. Und ich war ja da auch schon rechtsgutachterlich tätig in diesem Zusammenhang. Ich habe deswegen nichts dazu gesagt, habe ich auch lobend erwähnt, die hanseatische Deputationsverfassung meiner Stellungnahme. Ich habe deswegen nichts dazu gesagt, weil es kein verfassungsrechtliches, sondern ein einfach gesetzliches Problem ist. Sie haben den 71, dort haben Sie Regelungen über die Zusammensetzung, relativ verbindlich, nicht ganz verbindlich, soll und eine gewisse Öffnung drin. Aber da ist eine Möglichkeit, wo man das auf einfach gesetzlicher Ebene bewegen kann. Ich denke, da ist auch was möglich. Ich habe mich, ohne jetzt Schleichwerbung machen zu wollen, dort, wo ich mich damit befasst habe, natürlich sehr ausführlich auch damit befasst, mit dem Problem der Befangenheit. Das haben Sie bei allen, in allen kommunalen Gremien, Gemeinderat, Ausschüssen des Gemeinderats, wo Bürger vor Ort tätig sind, haben Sie immer das Problem der Befangenheit und da sorgen eigentlich die Gemeindeverfassungen dafür, dass das ausgeschaltet wird. Sie haben im Übrigen, und damit kann ich dann schon überleiten, Sie haben im Übrigen im 71 Absatz 5, Entschuldigung, dass es so speziell wird, im 71 Absatz 5 SGB 8 eine Öffnungsklausel für die Länder. Ich komme zu Frau Rupprecht, die hat ja nach den Öffnungsklauseln gefragt. Einen habe ich jetzt genannt. Dr. Meisen hat andere genannt. Ich kann das, was Dr. Meisen gesagt hat, hinsichtlich der Öffnungsklauseln eigentlich nur unterstreichen. Die Öffnungsklausel § 26 bei den Kindertagesstätten, ich will es mal etwas übertrieben formulieren. All die Möglichkeiten, die die Länder durch die Öffnungsklauseln haben, haben sie nicht wahrgenommen, um den Bereich auszubauen. Die einzige Ausnahme, die neuen Bundesländer im Bereich der Kindertagesbetreuung, aufgrund der Tradition, die hatten einen hohen Versorgungsgrad und haben es über ihre Ländergesetze gehalten. Aber alle westdeutschen alten Bundesländer, die die Möglichkeit gehabt hätten, jahrzehntelang den Kindertagesstättenbereich auszubauen, und der wird ja politisch sehr hoch gehandelt zurzeit, ist nicht passiert. Schauen Sie sich die jetzige Regelung an, mit den die jetzigen Regelungen des Bundesgesetzes, mit den Übergangsregelungen, die auf Druck der Länder zustande gekommen sind. Selbst da noch ein Gequäle und Gewürge, um das hinzubekommen. Und wenn Sie das freigeben, ich weiß, was passieren wird. Auf der Basis, Sie hat nach der Prognose gefragt, das ist immer ein Stück Wertung, aber ich kann die Basis der Prognose sagen. Ich habe es in meiner Stellungnahme auf der Seite 3 unten angeführt. Die Gesetzesinitiativen der Länder. Ich kann es stichwortartig wiederholen. Zuständigkeitslockerungsgesetz, Entlastung der Kommunen, Gesetzesänderung des Sozialgesetzbuches. Alle diese Länderinitiativen, die im Bundesrat eingebracht waren, gingen in die Richtung Abbau von Rechtsansprüchen für Kinder und Jugendliche, Reduzierung von Leistungen, Abbau von Standards. Und vor dieser Hintergrund ist es, denke ich, nicht eine fahrlässige Prognoseaussage zu sagen, das, was im Bundesrat beabsichtigt war, wird dann auch kommen in den Ländern. Vielleicht dann, wenn Sie die Verantwortung haben, ist ja mal darauf hingewiesen worden von dem Vertreter von Bayern in anderen Zusammenhängen, auf die hohe Verantwortungskraft der Länder. Vielleicht werden Sie dann etwas nachdenklicher, wenn Sie nicht nur pfeifen können, sondern dann auch umsetzen müssen. Ich bin da skeptisch. Den Vorschlag, wie man das ändern kann, habe ich in meiner schriftlichen Stellungnahme gemacht zu Artikel 84. Ich möchte darauf hinweisen, auf der letzten Seite meines Papiers, dass ich auch ergänzt habe oder dort ausgeführt habe, den 125b zu ändern. Weil Sie haben in dem 125b die Übergangsregelung zu dem Artikel 84. Und um zu sichern, dass es wirklich bestandskräftig bleibt, muss man auch an den 125b ran. Die Formulierung habe ich dazu gesagt. Und damit zu dem Punkt von Frau Golze. Sie haben recht, Sie haben richtig gelesen, was ich auf der Seite 2 geschrieben habe, meiner Stellungnahme, ist so gemeint und es ist auch so, wie ich es gesagt habe. Und meinem verehrten Kollegen Herrn Pitschers muss ich an der Stelle ein bisschen widersprechen, wenn er sagt, das SGB VIII war doch alles Palette, wie es so gelaufen ist. Das SGB VIII ist 1990 verabschiedet worden, vor der Änderung des 72. Danach hatten wir die Änderung des Artikel 72 und damit sind die Karten neu gemischt. Sie müssen jetzt, so wie es jetzt vorgesehen ist, unterliegt eben es dem 72 Absatz 2, die entsprechende Formulierung, und es muss im Interesse gesamtstaatlichen Interesses bundesgesetzlicher Regelungen muss die Erforderlichkeitsklausel erfüllt sein. Und ich hatte auf Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts hingewiesen. Die Hürde des Bundesverfassungsgerichts hat das, was damals vielleicht der Gesetzgeber gar nicht so genau übersehen hat oder ernst genommen hat, ernst genommen. Sie haben sehr hohe Hürden aufgerichtet. Und wenn es hier zu einer Revision des SGB VIII kommt, habe ich große Bedenken, ob diese Hürden erfüllbar sind. Und insofern denke ich, steht für eine Weiterentwicklung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes, dass er ein dynamisches Gesetz sein muss, wie alle Sozialrechtsgesetze. Die können sich ja nicht auf abstrakte Vorstellungen beziehen, sondern sie müssen sich auf soziale Leben beziehen und dort anknüpfen. Und das soziale Leben ändert sich eben bei uns, wird ein Entwicklungsbedarf sein und mit der jetzigen Regelung immer aufgenommen im 72 Absatz 2 oder in dem Entwurf des 72 Absatz 2 wird es an dieser Stelle erhebliche Schwierigkeiten geben, wenn Sie denn die Nummer 7 da nicht rausnehmen.
Vielen Dank. Jetzt Frau Kollegin, nein, jetzt kommt Herr Professor Pietschers auf die Fragen von Herrn Dr. Schön und von Kollegen Dörflinger.
Ja, danke schön, Herr Dr. Schön. Wir sind gerade beim Thema, wie Herr Münder es angeschnitten hat. Das SGB Römisch 8 ist natürlich vor der Änderung des Artikel 72 Grundgesetz geschaffen worden, aber niemand im Saal hätte doch Zweifel, die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Hinblick auf das SGB VIII zu bejahen. Und dann ergeht das SGB VIII in derselben Form oder wie heute. Es ist erforderlich. Und daran wird weder auf Länderebene, denke ich, noch auf Bundesebene irgendein Zweifel anheischig gemacht werden kann, zumal das Bundesverfassungsgericht ja auch festgestellt hat, es geht nicht nur um formelle Kompetenzen in diesem Punkt, sondern um materiell-rechtliche Regelungen, die insbesondere aus verschiedenen Grundrechtsbestimmungen kompetenzergänzend als Limit eines Abbaus hergeleitet werden. Welche Verfahrensänderungsmöglichkeiten, Herr Dr. Schön, hat denn nun der Bund? Wir müssten auf 125b in dem Entwurf hinweisen und dort auf Absatz 2, dass ja zunächst die Regelungen des Verwaltungsverfahrens bis zu einem gewissen Zeitpunkt erst fortbestehen. So gesehen kann also nicht heute in Kraft treten und morgen tabula rasa gemacht werden. Es ist überhaupt eine irrige Vorstellung, die ich hier in der Runde antreffe, zu vermuten, im Nu wird alles abgebaut. Von Abbau habe ich jedenfalls nicht gesprochen. Ich rede von Umbau von Institutionen und stelle dabei mit Vergnügen fest, dass sowohl die Rahmengesetzgebungskompetenz in Anführungszeichen beim Heimrecht gutiert wird, als auch der dynamische Prozess, in dem das Jugendamt steht, von Herrn Münder eben noch einmal unterstrichen worden ist. Und das heißt auch für den Bund bei den Verfahrensänderungsmöglichkeiten in Zukunft, dass er selbstverständlich auch das SGB VIII selbst weiterentwickeln kann. Nur in anderem Maße als bisher haben die Bundesländer jetzt die Möglichkeit, ein Stoppzeichen zu setzen. Sie sind nicht mehr auf Öffnungsklauseln angewiesen, sondern sie können beim Verwaltungsverfahren und in mancher Hinsicht bei der Verwaltungsorganisation eigene Belange zum Tragen bringen. Artikel 84 Absatz 1 Nummer 3 hebt ja diese Ausnahmefälle hervor. Und in der Tat geht es da um das Verwaltungsverfahren. Aber das Verwaltungsverfahren ist ja, wenn Sie so wollen, von der Organisation letztendlich gar nicht präzise zu trennen. Wenn Sie in eine Verfahrensvorschrift eine Konzentrationsvorschrift hineinnehmen als Verfahrensvorschrift, dann brauchen Sie da natürlich auch einen einheitlichen Behördenteil, ob Sie den Jugendamt nennen oder ob Sie den Regionaldirektion für Jugend nennen, mag dann eine organisatorisch anders Bezeichnung sein. Also so gesehen, Herr Dr. Schön, habe ich keine Sorge, dass der Bundesgesetzgeber ausbauen könnte und auch hier gezwungen sein wird, auszubauen. Und was dabei den Kinderschutz anbelangt, so ist das ganz gut und schön mit den Öffnungsklauseln. Aber wie ich da in anderer Meinung zu Kollegen Meisen sagen darf, ist es ja nun doch so, wenn ich ein eigenständiges Kinderschutzbüro einrichten will, dann bin ich sofort bei der Kompetenz nach 70, 71 JWG, KJHG und muss mich der Frage stellen, glieder ich das in das Jugendamt ein oder bin ich rechtlich in der erlaubten Situation, das unabhängig von dem Jugendamt, bewusst unabhängig, um aus Interessenkonflikten im Jugendhilfeausschuss rauszukommen, auszubauen und zu führen. So gesehen bestehen also Verfahrensänderungsmöglichkeiten des Bundes und jedes Untergangsszenario ist in dieser Hinsicht mir nicht ganz verständlich, auch wenn ich auch einer Interpretation zuneige, dass materielles Recht durch Verfahren und Organisation implementiert wird. Aber es bleibt doch der Vorrang des materiellen Rechts bestehen. Insofern darf ich Herrn Dörflinger antworten, bestehen aus der Änderung abzuleitende Rechtsansprüche in keiner mir ersichtlichen Weise. Das gilt auch hinsichtlich des hier immer wieder hervorgehobenen Datenschutzanspruchs. Der Datenschutzanspruch ist zunächst im SGB X verankert. Er ist darüber hinaus aber grundrechtlich, verfassungsrechtlich verankert. Und ich weiß nicht, wie man aus einer Organisations- und Verfahrensänderung sehenden Auges auf die Abschaffung des Datenschutzes im Jugendhilfe- und Kinderhilfebereich schließen kann. Da ist doch ein langer Weg dahin. Insofern ergeben sich aus der Änderung des Artikels 84 Absatz 1 Grundgesetz neu in meiner Sichtweise keine weiterfolgenden materiellen Rechtsansprüche. Die Frage, die man sich stellen muss, aber die wir hier unmöglich, Herr Dörflinger, weiter und näher erörtern können, ist, wie sieht denn nun eine moderne Jugend-, Kinder- und Jugendhilfeverwaltung aus? Im 11. Jugendhilfebericht finden Sie darin ein Gutachten für den Bund von mir und darin habe ich nachgezeichnet, wie im Gegensatz teilweise zu anderen Überlegungen der traditionellen Führung von Jugendamt und Jugendhilfeausschuss man darauf Wert legen könnte, eine anders aufgebaute, anders in die Kommunalverwaltung eingebaute und anders aufsichtlich geführte Jugendamtsformation schaffen könnte, die dann auch als Leistungs- und Verantwortungszentrum in moderne Produktverwaltung hineinpassen könnte. Etwas, was ja der Bund in ganz großem Maße in einer anderen Baustelle bevorzugt bei Online 2000, so und so viel, 10 oder so, und in ähnlichen Zusammenhängen. Von dem Vorschlag, der geäußert worden ist, einen Halbsatz an Artikel 84 neu Absatz 1 Satz 2 heranzuhängen, sofern in seinem Wesen nicht verändert, halte ich überhaupt nichts. Wer kann von uns, von Ihnen und von mir schon das Wesen des Wesens bestimmen? Von daher halte ich von diesem Vorschlag nichts. Dankeschön.
Vielen Dank. Jetzt Frau Kollegin Verhülstung auf die Frage des Kollegen Grübel.
Ja, Herr Kollege Grübel, ich habe ja schon darauf hingewiesen, dass ich eher negative Auswirkungen erwarte. Und ich will das noch an ein paar Beispielen mit Praxisbezug deutlich machen. Wir haben ja jetzt im Bereich der Personalproblematik, da habe ich ja schon darauf hingewiesen, dass es ja bereits Überlegungen und Bestrebungen schon gegeben hat, die Fachkraftquote zu senken. Wir kennen ja auch das Problem, dass immer wieder Pflegeskandale irgendwo aufgedeckt werden und dann mit großer Öffentlichkeitswirkung erörtert werden. Durch eine Verlagerung der Zuständigkeit auf die Länder würden die natürlich nicht verhindert, wohl aber wird die Möglichkeit genommen, schnell und einheitlich hierauf gesetzgeberisch zu reagieren. Zudem steht zu befürchten, dass sich Bund und Länder den schwarzen Peter zuschieben würden, wenn solche Vorkommnisse sind, denn in Zukunft wäre ja der Bund weiterhin zuständig für die Frage, wie viele Beschäftigte erforderlich sind nach Pflegeversicherungsgesetz und die Länder wären für die Fachquote zuständig. Man kann also nur Imageschaden befürchten, wenn da auch noch Streitigkeiten zwischen den politischen Ebenen eintreten. Ein weiterer Problempunkt aus der Praxis. Alle Fachleute kennen die Schnittstellenprobleme zwischen Kranken- und Pflegeversicherung im Zusammenhang mit Pflegefällen. Auch diese wären meines Erachtens nach noch schwieriger zu lösen, wenn im medizinischen Bereich bundeseinheitliche Qualitätsstandards im Bereich der Pflege hingegen nicht bestehen würden. Wir wissen ja, dass die allermeisten Pflegefälle aus Akutsituationen entstehen und dass hier eher eine bessere Vernetzung als eine schlechtere dringend erforderlich ist. Ein dritter Bereich, ich hatte ihn schon angesprochen, das ist die Weiterentwicklung der Qualität des Wohnens im Pflegeheim. Wir haben ja heute schon die große Sorge der älteren Menschen, nur ja nicht ins Heim zu wollen, insbesondere weil sie wissen, welche Bedingungen sie da vorfinden. Künftige ältere Menschen werden noch mehr den Anspruch erheben, Einbettzimmer vorzufinden, bessere Wohnsituationen vorzufinden. Es steht aber zu befürchten, dass das nicht unbedingt gefördert wird. Ich bin sogar überzeugt, dass viele Modellprojekte, die jetzt durch den Bund gefördert und in Gang gesetzt werden, dann nicht mehr in dem Maße umgesetzt werden würden. Also alle diese Gründe sprechen dafür, die jetzige Regelung beizubehalten und die Kompetenz des Bundes zumindest für ein entsprechendes Bundesrahmenrecht aufrechtzuerhalten.
Vielen Dank. Jetzt abschließend dieser Runde Herr Professor Wabnitz auf die Fragen der Kollegen Golz und des Kollegen Dörflinger.
Vielen Dank. Erste Frage. Müssen wir eine schleichende Aushöhlung des SGB VIII befürchten? Sage ich in der breiten Linie und vollständig nicht. Denn weiterhin und dankenswerterweise ist ja keine Änderung des Artikels 74 Absatz 1 Nummer 7 geplant. Aber in einem wichtigen Punkt natürlich schon. Bei Einrichtung Behörden und Verwaltungsverfahren, vor allen Dingen bei der Einrichtung von Behörden. Da muss ich doch einen kleinen Akzent noch mal draufsetzen, dass das zwei verschiedene Dinge sind. Wir haben im 125b Absatz 2 einen gewissen Bestandsschutz für das Verwaltungsverfahren. Sie können aber nicht unter dem Begriff des Verwaltungsverfahrens auch den Begriff Einrichtung von Behörden mit subsumieren, wie es teilweise hier angeklungen sein könnte. Völlig eindeutig ist Verwaltungsverfahren, das ergibt sich aus dem SGB 10, aus dem allgemeinen Verwaltungsverfahrensrecht, die Verwaltungstätigkeit, die abzielt auf den Erlass eines Verwaltungsaktes und auf einen öffentlich-rechtlichen Vertrag. Und überall, auch im Grundgesetz und an anderer Stelle, wird nicht die Einrichtung von Behörden damit zu subsumieren sein. Also, wenn wir sagen, Verwaltungsverfahren ist geschützt, bis 2010 gilt das, und da bin ich ganz überzeugt, ich habe das auch noch mal geprüft, nicht die Einrichtung von Behörden. Also, die Einrichtung von Behörden ist eine Geschichte, die die Länder, wenn morgen das in Kraft trete, übermorgen ändern könnten und nicht erst in ein paar Jahren. Wenn morgen das Grundgesetz geändert würde, so wie vorgesehen, können sie übermorgen in ihren Ländern die Jugendämter abschaffen. Punkt. Ob sie es übermorgen machen oder erst in zwei Jahren, weiß ich nicht. Und deswegen plädiere ich so nachhaltig dafür, die Grundentscheidung im Sinne der Einheit der Jugendhilfe so zu lassen, wie sie ist. Das heißt ja übrigens auch nicht, dass man sich gegen Verwaltungsmodernisierung stemmt. Das heißt auch nicht, dass die Jugendhilfeaufgaben und Sozialhilfeaufgaben in einer größeren gemeinsamen Einheit wahrnehmen, wie es vielfach schon der Fall ist in Ämtern für soziale Arbeit oder wie auch immer. Mir kommt es darauf an, dass Einheit der Jugendhilfe, die Jugendhilfeaufgaben alle aus den genannten Gründen in einer Verantwortlichkeit unter einer einheitlichen Leitung wahrgenommen werden. Natürlich offen für alle nur denkbaren, vernünftigen Formen der Verwaltungsmodernisierung. Aber die Entscheidung, Einheit der Jugendhilfe, alles in einer Institution, meinetwegen noch mit anderen Dingen zusammen, die halte ich für richtig und daran muss man festhalten. Und dies könnte geändert werden übermorgen, wenn morgen das Grundgesetz so geändert würde und nicht erst vielleicht in ein paar Jahren. Und all die Gesetzentwürfe, die wir auf dem Tisch hatten die letzten Jahre, Herr Münder hat sie genannt, ich habe es in meinen Fußnoten auch zitiert, lassen befürchten, insbesondere im Blick auf das Landesjugendamt auch, dass sich hier die Jugendhilfelandschaft nachhaltig verändern würde, wenn dies so kommt. Erste Frage. Die zweite Frage hieß, welche Auswirkungen sind mit Blick auf Rechtsansprüche zu befürchten? Da stimme ich Herrn Pitschers zu, keine. Aber, wir haben im SGB VIII genau 16 Rechtsansprüche als Anspruch bezeichnet. Bei weiteren kann man sich streiten. Aber es gibt glasklare 16 Stück. Und wie viel gibt es demgegenüber im Bereich der objektivrechtlichen Vorschriften? Über 200. Also, der Löwenanteil des Kinder- und Jugendhilferechts ist nicht durch Rechtsansprüche geregelt im materiellen Bereich, sondern durch objektivrechtliche Leistungsverpflichtungen. Und jetzt kommt's an die Adresse der Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Und weil das so ist, lege ich so viel Wert darauf, dass die bewährten Strukturen im Kern erhalten bleiben, damit gerade im objektivrechtlichen Bereich, und das meiste ist objektives Recht, eben auch hier eine zumindest strukturelle Bindung so erfolgt, wie das bisher der Fall ist. Das ist eine ganz wichtige Ergänzung. Man darf nicht nur auf die Rechtsansprüche gucken, die sich in der Tat nicht verändern, sondern auch auf die Vielzahl der objektivrechtlichen Verpflichtungen. Dritte Frage, Bürokratieabbau, Fragezeichen, sage ich klar, kann ich nicht erkennen. Ich kann nicht erkennen, wie ein Bürokratieabbau erfolgen soll, wenn ich das Ganze jetzt in 16 Ländern regle. Und viertens, was halten Sie von der Formulierung, Halbsatz soweit, dass SGB VIII in seinem Wesen nicht verändert wird? Ich habe diesen Vorschlag bewusst nicht unterbreitet. Ich bleibe bei meinen Vorschlägen wie gehabt in folgender Reihenfolge. Erstens, gar nichts am 84 ändern. Zweitens, hilfsweise den 84 so ändern, wie ich es vorgeschlagen habe, nämlich die Worte noch einfügen, Einrichtung und Einrichtung von Behörden, damit auch das zumindest bis 2010, wie das Verwaltungsverfahren behandelt wird in 125b. Naja, und mit dem Wesen des Wesens, da teile ich natürlich im Ansatz schon ein bisschen die Zweifel von Herrn Pitschers, sage aber dann besser als nichts, wenn Sie wenigstens die Begründung klar reinschreiben, zum Wesen des Wesens gehört zumindest Einrichtung Jugendämter, Jugendhilfeausschuss, Landesjugendämter, Landesjugendausschuss. Und da muss man jetzt nachdenken, was da noch kommt. Dann haben Sie wenigstens ein bisschen was in der Hand. Insofern mit einer solchen Begründung dazu sage ich besser als nichts.